Schön bei euch zu sein. Ich wusste nicht, wie schön Marburg ist. Meine Zeit. Da wäre ich doch schon früher mal gekommen. Ja, es gibt sonst so viele hässliche deutsche Städte. Und Marburg ist ja... Ja, Mann, also wir Schweizer sind ehrlich. Aber das ist wunderschön. Marburg ist wirklich wunderschön. Wo habt ihr die versteckt? Hat's nie geheißen. Christustreff, davon habe ich gehört. Das ist von Roland Werner und Christustreff, da hat man schon vieles gehört. Der Roland sitzt da hinten. Ich habe mich übrigens auch da hinten hingesetzt und habe mich an meine Zeit in Afrika erinnert. Da sitzt man immer so auf der Seite. Das sind immer die Reichen. Ja? Die Reichen sitzen da und ihr habt wahrscheinlich gedacht, Schweizer, den setzt man da hin. Der hat ja Schweizer Franken. Ne? Und die müssen dann auch etwa 5-mal spenden. Die Kollekte ging etwa 1,5 Stunden. 1,5 Stunden Kollekte und wenn man da sitzt, muss man 4-5 Mal, weil man hat's, wenn man da sitzt. Der Roland hat aber gesagt, man sitzt nicht da wegen Geld, sondern weil man betet. Oh, ah ja, das war mir nicht bewusst. Also dann habe ich auch noch gebetet. Ja, schön hier zu sein. Thema ist nicht Afrika, das Thema ist unfertig. Hat bei mir in Afrika begonnen, in Äthiopien, aber das ist eine andere Geschichte, möchte ich nicht heute erzählen. Kann ich ja nächsten Donnerstag oder so, wenn ich dann wieder mal da bin. Unfertig ist das Thema. Es gibt so viele Dinge im Leben, die sind unfertig und das Problem ist manchmal, dass man meint, als Mensch, man ist fertig. Oder Christen haben das Gefühl, irgendwie ist es fertig. Man hat irgendwas mit Gott begriffen und dann hat man das Gefühl, das ist so ein statischer Zustand. Jetzt ist fertig. Dabei sind all die Dinge im Leben sind eigentlich unfertig. Ihr Deutschen wisst das, Berliner Flughafen. Ich meine, ihr seid Meister der Unfertigkeit. Wir machen mal schnell als Schweizer so ein Gotthardtunnel. Ihr macht den Berliner Flughafen mit ganz viel Budget überzogen, Zeit überzogen und ihr habt den immer noch nicht. Ich habe mir überlegt, wäre eigentlich viel einfacher, ihr würdet irgendwo einen Flughafen nehmen, der existiert und eine neue Hauptstadt rundherum bauen. Das würde euch ganz viel Geld kosten. Aber ihr seid Meister der Unfertigkeit und ganz viele Sachen im Leben, die sind nicht fertig. Da sagt der eine zum anderen, du, was machst du heute? Der sagt so, ich mache nichts. Und der sagt, aber nichts hast du ja gestern schon gemacht. Ja, aber ich bin damit nicht fertig geworden. Es gibt so Dinge, mit denen wird man nicht fertig. Und es gibt Sachen, die werden nicht fertig. Ich habe gerade von diesem, ich glaube, es ist ein Spanier, also er klingt sehr spanisch, der heißt Justo Gallego Martinez. Martinez. Da muss immer ein bisschen Spucke mit, wenn man das sagt. Ja? Justo Gallego Martinez. Das ist er, der ist 91. Dieser Mann ist 1925 geboren. Und dann ist er ins Kloster eingetreten, ein paar Jährchen später, mit etwa 27 Jahren. Und dann hat er ein Problem, er ist an Tuberkulose erkrankt. Musste aus dem Kloster raus und hat dann eine unglaublich wunderliche Heilung erlebt. Und aus Dankbarkeit Gott gegenüber für diese Heilung hat er 1961 ganz alleine mit seinen eigenen Händen, mit seinem eigenen Geld, das er nicht hat, wahrscheinlich hat er Euro oder so, ja, da hat er begonnen, eine Kathedrale zu bauen. Man sieht es da ein bisschen. Das ist die Kathedrale, die hat er ganz alleine gebaut. Ohne irgendwelche Baupläne, ohne Bauberechtigung natürlich. Und es ist alles Material, das er gekriegt hat von irgendwoher. Das ist so Abfall von irgendwelchen Sachen. Mit Mülltonnen hat er Sachen gemacht. Man sieht es auf dem nächsten Bild. Da oben, da mit Plastik macht er solche Fassaden. Und die Steine sind einfach wild. Da ist nichts verputzt und ganz wild aufeinandergelegt. Er baut einfach ganz einsam und alleine aus Dankbarkeit Gott gegenüber. Diese riesige Kathedrale seit 1961. Sie ist unfertig und sie wird unfertig bleiben. Aber es ist sein Geschenk an diesen Gott, den Höchsten. Und ich glaube, als ich diese Story gelesen habe, hat es mich so bewegt, weil ich denke, das hat so viel mit meinem Leben zu tun. Mein Leben ist unfertig. Ich hoffe, Gott hat bei mir nicht mit diesen schlechten Materialien gebaut, aber es ist unfertig und es bleibt unfertig, weil ich immer wieder Fehler mache. Ich denke Dinge, die ich nicht will. Ich denke Dinge, die ich nicht sollte. Ich sage Dinge, die ich nicht will. Manchmal will ich, aber ich weiß, dass ich nicht sollte. Es ist einfach, mein Leben ist unfertig. Ich habe eine liebe Frau und schaffe es immer wieder mit ihr zu streiten. Ich habe liebe Kinder und mit denen streite ich auch. Also eigentlich streiten sie meistens mit mir. Ich bin ja nicht so streitfreudig, aber sie mit mir. Oder das ist meine Wahrnehmung. Ich bin unfertig in meinem Wesen. Und doch, wie diese Kathedrale, kann mein Leben diesem großen Gott, diesem Gott dienen und auf ihn zu hin gebaut werden. Und dieser Mann ist nun 91, wird vielleicht irgendwann mal sterben und er wird diese Kathedrale nicht fertig gebaut haben. Aber... er hat sie für Gott hingestellt. Mittlerweile, das war ein ganz unbekannter Ort, ist das natürlich eine Attraktion geworden in dieser Region. Und pilgern jetzt ganz viele Menschen dahin, um diese Kathedrale zu sehen, diese unfertige. Es gibt ja in Philipper 1,6 einen Bibelvers, wo es heißt, dass Gott in dir ein gutes Werk begonnen hat. Oder du kommst von Gott her und wenn du dich für das entscheidest, läuft dein Leben auch wieder auf Gott zu. Irgendwann stehen sowieso alle mal vor ihm, aber wir laufen auf Gott zu. Und das hat was Gutes hat bei dir begonnen und es heißt, dass er es vollenden wird. Du bist noch nicht fertig, so wie du jetzt hier sitzt. Du bist schon mal ganz gut unterwegs, aber Gott ist und möchte mit dir unterwegs sein und dich nicht fertig machen im Sinn von, ich will dich fertig machen, ne? Sondern er möchte dich fertig machen. Er möchte mit dir dahin kommen, wovon er sich schon von Anbeginn der Zeit sich das ausgedacht hat mit dir. Das liebe ich so an Jesus. Und das liebe ich, dass ihr einen Namen habt, Christus treff. Dieser Christus möchte unfertige Menschen treffen. Oder manchmal könnten wir das Gefühl haben, mit mir, so wie du jetzt da in dieser Reihe sitzt, mit dir will Gott ganz bestimmt nichts zu tun haben, wenn die um mich rum wüssten, was ich alles so tue oder nicht tue. Wenn die mein Herz sehen würden. Wenn die wüssten, was ich die letzte Woche getan habe. Wenn die wüssten, was ich alles so denk. Und ich liebe diese Bibel, die voll ist mit dieser Wahrheit, dass Jesus immer auf Unfertige zugegangen ist. Er hat sich diese Menschen regelrecht ausgesucht. Wie ein Magnet hat es ihn zu diesen Menschen hingezogen. Und die Frommen haben ihn dafür beschimpft. Was tust du wieder bei diesen Unfertigen? Und Jesus hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Ich bin für die Kranke gekommen, für die Unfertigen. Und da stelle ich mich als Bobby dazu, zu diesen Unfertigen. Und ich bin so froh über dieses Signal. Lukas 19 ist diese wunderbare Story von einem Mann, der war unfertig mit seiner Geldgier. Der hat allen Menschen, Zachäus, hat allen Menschen Geld genommen, zu viel genommen, hat betrogen. Und dann kommt Jesus in seine Stadt. Oder der kommt so, wie jetzt kommt Jesus nach Marburg. Und da füllen sich die Hallen. Da will man sehen, wow, dieser Jesus, habe ich schon gehört. Der tut Wunder, der macht Dinge, die kann sonst keiner. Da muss man hin. Und sogar Zachäus, der ein bisschen, oder der will da auch hin. Das Problem ist, steht in der Bibel Lukas 19, der ist zu klein. In so einer Masse sieht er nicht nach vorne. Und da hat er die Idee, er klettert auf einen Maulbeerbaum hoch und guckt da runter. Und irgendwo in dieser riesigen Masse, unscheinbar, ist dieser Zachäus, hängt da zwischen den Ästen wie ein Blatt. Und das Krasse ist, Jesus sieht ihn. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, könnte man dann weiterlesen, kam er einfach an dem Baum vorüber. Ja, hat ja viele Menschen. Guckst du nicht in den Baum rein? Aber Jesus heißt, da heißt es, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf. Voll bewusst. Der guckt da hinauf. Zachäus denkt, oh, der sieht mich nicht, oder? Sieht er mich? Guckt er mich an? Der guckt mich an. Oder irgendwie sitzt der kleine Zachäus auf dem Baum da und dann sagt Jesus diesen krassen Satz, also ich finde ihn krass. Zachäus, komm schnell herunter. Der kennt sogar seinen Namen. Ist nicht dieser unscheinbare kleine Mann auf dem Baum. Er sagt, Zachäus, ich kenne dich doch. Was machst du auf dem Baum? Komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus ist sofort runtergeklettert. Und mir gefällt das, wie es heißt, Jesus sagt, ich muss heute bei dir essen. Zachäus guckt vielleicht nach hinten, ist da noch ein anderer Zachäus? Jesus, du kannst nicht mich meinen, wir kennen uns ja gar nicht. Soll ich runterkommen? Nee, also ich bin der mit den Gelddingen, ja, der. Na du, ich runterkomme trotzdem? Ja? Irgendwie so muss es in Zachäus Herz gewesen sein. Und ich liebe diese Eigenschaft, diesen Charakterzug von Jesus, wie er den Unfertigen sieht und sagt, ich muss heute bei dir essen. Die Folge war, es heißt nichts, dass er Zachäus angepredigt hat. Es heißt einfach, das Leben von Zachäus hat sich radikal verändert. Er gibt den Menschen Geld zurück, vierfach. Er bezahlt alles, was er betrogen hat, zurück irgendwohin. Also es ist unglaublich, was geschieht, einfach durch diese eine Begegnung mit diesem Freund der Unfertigen. Und Jesus ist heute auch da und du sitzt nicht einfach nur namenlos in dieser Reihe, bist vielleicht vor 2 Wochen nach Marburg gezogen und kennst niemanden. Du sitzt da und Jesus sagt, Erika, Komm schnell aus deiner Bank. Ich muss heute bei dir essen. Stefanie, komm schnell aus deiner Bank. Heute Abend muss ich mit dir Zeit verbringen. Markus, heute Abend, du und ich, wir zwei.
Ja, so meinst du jetzt mich oder meinst du den anderen Markus? Also hat ja drei Markus. Du meinst sicher nicht mich, das ist sicher der andere. Also ich bin der Markus mit den Sexproblemen, weißt du? Also ich kann es nicht sein.
So sind wir Menschen. Und Jesus sagt, nein, du. Ich meine dich, Daniel, genau dich. Und das liebe ich an Jesus. Er sagt, ich muss bei dir essen, weil du mich brauchst, weil du mich in deinem Leben brauchst, damit sich was verändert. Ich muss bei dir essen, damit da irgendwas geschehen kann. Nicht einfach, ich hätte noch Freude, ich sollte noch bei dir essen. Du, wenn du Zeit hast, komme ich vorbei, du hast sowieso keine Zeit. Ach, lassen wir es. Ich muss heute bei dir essen. Ich glaube, dass Jesus bei vielen von euch heute auch dasteht und so an die Herzenstür klopft und sagt, vielleicht haben wir uns vor 3 Monaten zum letzten Mal gesehen, vielleicht vor 3 Jahren, aber ich muss heute muss ich bei dir essen, weil ich dir begegnen möchte und weil du mich brauchst. Weil du mich brauchst. Ich muss und ich will heute Abend bei dir essen. Und dann denkst du vielleicht, ja gut, ich bin wirklich, also Jesus kann unmöglich mich meinen. Und das ist so das Gefühl, das wir manchmal haben. Es gibt Menschen, vielleicht bist du so hier und sitzt, ich kann nicht Christ sein. Jesus kann nicht in mir leben, Jesus kann nicht mit mir leben. Wenn die wüssten, und Jesus sagt, genau du, ich habe dich geschaffen. Ich habe dich gemacht, du bist unfertig wie so eine Kathedrale, aber du bist auf mich hin geschaffen und ich will mit dir Zeit verbringen. Und es gibt auch viele Christen, die total blockiert sind in ihrem Leben, weil sie sagen, wow, wenn die Leute um mich rum wüssten. Ich habe mal eine Umfrage bei Pastoren gemacht, 300 Pastoren, habe ich 3 simple Fragen gestellt. Kannst du mir die mal geben? Die erste Frage war, eine Aussage. Du fühlst dich manchmal blockiert in deinem Glauben, in deiner Nachfolge mit Christus und es könnte besser gehen. Und 300 von diesen großen geistlichen Vorbildern, Pastoren, Leitern von Kirchen haben 300 anonym abgestimmt von 300, mir geht's so. Ist ja eigentlich noch nicht überraschend. Aber ist doch schön zu merken, auch wenn man Christ ist, darf man unfertig sein. Und manchmal muss man das merken. Und die zweite Frage war, in meinem Leben gibt es Dinge, die ich tue oder denke oder sage oder mache, so Verhalten, die ich jetzt nicht hier auf der Leinwand zusammen mit meinem Namen sehen möchte. Und wieder 300 von 300 Pastoren haben gesagt, so geht's mir. Und dann haben die Freunde sich so mal angekickt in der Reihe und gesagt, also was willst du vor mir verheimlichen? Also was hast du? Oder ging so ein bisschen raunen durch die Menge, weil Christen sind ja wahnsinnig bekannt für ihre Ehrlichkeit. Und dann merkt man, aha, Christen sind da ja gar nicht viel besser als andere. Da wird gelogen in den Kirchen und geheuchelt und versteckt. Und dann die letzte Frage war dann sehr konkret auf Männer. Im Umgang mit meinen sexuellen Bedürfnissen bin ich schlechter als der Durchschnitt der anderen hier im Raum. 300 von 300 haben gesagt, ja, so geht's mir. Und dann ging so ein Raunen durch die Menge. Und das Problem ist nicht, dass diese Männer alle irgendwie vielleicht das Gefühl haben, sie wären schlechter mit ihren Bedürfnissen. Das Problem ist, dass uns die Kirche anscheinend suggeriert hat, wir müssen irgendwie sein, damit wir überhaupt gut genug sind. Oder dieses Bild von Christsein, wo Unfertigkeit keinen Platz mehr hat. Und mich begeistert, dass Jesus, die ganze Bibel ist ja voll von Menschen, die unfertig sind, Mördern und Ehebrechern, Betrunkene und Depressive und Jesus und Gott, sein Vater, die haben einfach alle diese genommen und mit denen Kirchengeschichte gemacht. Wieso um Himmels Willen soll das bei dir jetzt anders sein und wieso solltest du eine Ausnahme sein? Ja, du bist unfertig, aber Christus möchte mit dir unterwegs sein. Ich liebe das Bild von der Osterinsel. Kennt ihr die? Eine Insel, die ist riesig weit weg von jedem Festland, sonst bewohntem Land. Und da hat es diese berühmten Steinköpfe drauf, diese Männer. Und da hat man Bücher darüber geschrieben, warum, was sollen die? Und da haben ein paar Leute haben das erforscht. Man nimmt jetzt an, dass diese Köpfe aufgestellt worden sind, also Machtsymbole. Da hat es etwa 11 verschiedene Clans, Häuptlinge gehabt, mit ein paar 100 Leuten immer. Zu Spitzenzeiten haben vielleicht 11 oder 15.000 Menschen auf der Insel gelebt. Es ist eine kleine Insel, etwa 163 60 Quadratkilometer. Und die haben solche Köpfe, die Häuptlinge haben für sich solche Köpfe aufstellen lassen, um zu zeigen, ich bin wer. Wie man heute sich ein großes Auto kauft und der andere hat noch ein bisschen größeres Auto. Ja? Und der hat ein großes Haus und der hat noch ein größeres Haus. So macht man das in Deutschland ja auch. Und die haben einfach Steinköpfe aufgestellt. Und das ist spannend, die größten Steinköpfe, also die wurden immer größer, das weiß man, weil die größten liegen noch unfertig im Steinbruch. Bis zu 270 Tonnen schwer, konnte man gerade mit ein paar hundert Leuten ziehen, gerade so ein Stamm. Die haben alles Holz abgeholzt, um diese Steinköpfe zu ziehen. Die hatten die größten Palmen weltweit, etwa 20 Meter hohe Palmen waren auf dieser Insel. Super gutes Material, um da zu leben. Die haben alles abgeholzt, um diese Machtsymbole aufzustellen. Mit der Zeit hatten die kein Holz mehr. Das merkt man, weil in den Feuerstellen verschwanden die Fische, die Delfine, die man gefischt hat. Diese Knochen waren nicht mehr da. Dann verschwanden die Angelhaken, man konnte nicht mehr fischen. Mit der Zeit war kein Holz mehr in der Feuerstelle, sondern nur noch Farn, weil man kein Holz mehr hatte. Am Schluss waren in der Feuerstelle Menschenknochen. Und man kann das als Niedergang einer Zivilisation anschauen. Machtgier hat dazu geführt, dass irgendeiner den letzten Baum umgelegt hat, wahrscheinlich mit so einem, ups, war das der letzte? Ja? Und dann war es vorbei, das hat die Insel aberodiert, die konnte nichts mehr anpflanzen und die haben begonnen Krieg zu führen. 1838 hat ein Seefahrer den letzten stehenden Steinmann gesehen und nachher haben sie begonnen, weil sie keine mehr aufrichten konnten, haben sie einfach begonnen, die stehenden umzuschubsen. Und es spricht so zu mir, das ist so die dunkle Seite des Menschen, die dunkle Seite in dir. Jeder Mensch hat seine Abgründe. Du musst dich nicht vor dir fürchten. Jeder Mensch hat seine Abgründe. Das Wunderbare ist, dass Jesus in Johannes 8,12 sagt, ich bin das Licht der Welt. Und er möchte mit seinem Licht deinen Abgrund erhellen und nicht um dich bloßzustellen, sondern um dich frei zu machen. Denn wo es hell wird, verschwindet die Angst, verschwindet das Verstecken. Und diese Energie, die du immer brauchst, um dein Leben zu verstecken, die kannst du anderweitig verwenden. Paulus hat eine super Theologie gemacht. Kannst du mir mal das Bild zeigen? Ich liebe es. Der Mensch wird geboren, das geistige Du, die geistige Svenja, die kommt da mal irgendwann zur Welt und die wächst heran. Das passiert jedem so. Und dann gibt es einen Moment im Leben, davon redet die Bibel in Johannes 3, Nikodemus, Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, wenn du in den Himmel willst. Du musst von Neuem geboren werden. Es geschieht eine Geburt in dir. Das erlebst du, wenn du Christ wirst. Viele Menschen sagen, was ist Christsein eigentlich? Was ist der Unterschied? Das Ding ist, dass Gott etwas Neues in dir gebiert, eine neue Person. So wie ein Mann und eine Frau zusammenkommen, Sex haben und ein neues Leben entstehen kann, kann dein Geist mit Gottes Geist zusammenkommen und in dir geschieht eine Neugeburt. Und das ist das Neue. Und dann gibt es plötzlich zwei Bobbys. Ein alter Bobby und ein neuer. Der Neue ist Christusähnlich, der ist perfekt, der kann keine Fehler mehr machen, wie es in der Bibel heißt. Der Alte, der ist super abgründig, der hat immer schlechte Gedanken. Müsstet mich mal irgendwie heute auf dem Perron, also auf dem Gleis da, beim Zug erleben mit 1000 Leuten irgendwie in Frankfurt. Oh, die nerven mich alle, ich könnte die schlagen, ja? Oder beim Autofahren, wow, da werde ich zum Tier, da werde ich super unfertig. Aber der Neue, der blaue Bobby, der ist super lieb. Und der wächst, da sagt Johannes der Täufer, er aber muss zunehmen, dieser Christus in mir, ich aber muss abnehmen. Das Alte nimmt über die Lebzeit hinweg ab, dem sagt die Bibel Heiligung. Du wirst besser, du wirst heilig. Nicht weil du so gut und heilig bist, sondern weil Gott dich heiligt und weil Christus in dir immer größer wird. Und irgendwann kommt der Moment, wo du stirbst, dein altes Ich stirbt und dein neues geht in die Ewigkeit hinein. Und davon redet die Bibel. Und als ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, das ist ja gewaltig. Ich habe mich immer gefragt, ich müsste ein Christ sein und ich habe so viele Probleme, so viele Sachen, die sind nicht gut. Was ist falsch mit mir? Überhaupt nichts ist falsch mit dir und überhaupt nichts ist falsch mit dir. Du bist einfach unfertig. Da ist dieser alte Bobby und der neue Bobby in dir. Und der Paulus sagt das in zwei Versen. Der eine Vers ist im Römer. Römer 7 heißt es, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wer von euch kennt das? Ausnahmsweise dürft ihr in der Kirche jetzt mal ehrlich sein. Ja. Oder ich kenne das ganz gut, ich will Gutes tun, mit meiner Frau mal lieb sein und dann bin ich wieder böse und denke, wieso haben wir jetzt gestritten? Ich check's gar nicht, also was ist jetzt wieder los gewesen? Da ist das Alte in mir, hat gesiegt, oder? Das ist das eben die Sünde in mir, dieses der alte Bobby. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und das ist ein Kampf, das ist der nächste Vers im Galater, heißt es, Galater 5, 17, denn die menschliche Natur, das ist der alte Bobby, richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes, das ist eben das Neue in mir, richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Gott sei schnell. Ihr seid dabei, hä? Marburger, die können mit. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Willkommen in meinem Leben. Ich erlebe diese Kämpfe und jeder kämpft an anderen Orten. Wir müssen in der Kirche aufhören, den anderen zu verurteilen, weil der da ein Problem hat, wo ich keins habe. Sag ich, wie kann der nur? Nach 15 Jahren Christustreff ist er immer noch so unfertig. Ja, er ist immer noch so unfertig, weil es gibt Dinge im Leben, die bleiben die ein Leben lang an dir, bis du stirbst. Es gibt unfertige Dinge, die macht Gott rein und heilig. Andere Dinge bleiben. Und unfertig sein ist eine Erklärung, keine Erlaubnis. Also nicht, dass man sagt, ja, ist das alles okay, jetzt kann ich rumsauen, wie ich will. Ne? Nein, ich möchte euch ein letztes Bild geben. Es hilft mir, dieser Sauhund. Es gibt, ihr Deutschen habt den Begriff erfunden, der innere Schweinehund. Ich finde das ein ganz treffendes Bild, was der alte Mensch mit uns macht. Der alte Mensch ist ein innerer Schweinehund. Es ist wie die Verwandlung vom Saulus zum Paulus. Der Saulus, das ist ein Sau. Hund, ne? Der alte, der tut Dinge, der alte Bobby ist ein Sauhund, der tut Dinge, die machen mich schweinisch. Der innere Schweinehund, das kommt von der Wildschweinjagd. Da hat man die Hunde auf die Sauen gehetzt, auf die Schweine gehetzt, hat die ermüdet, die haben sie gejagt, haben sich dann festgebissen und konnte man sie abknallen. Und genau das macht der innere alte Bobby mit mir. Immer am selben Thema, so ein Wadenbeißer. Kommt der, ermüdet mich, hetzt mich wieder. Ich denke, ah Gott, da wäre ich doch an diesem Thema langsam genug alt, damit ich das anders handeln könnte. Kann ich nicht. Der beißt sich bei mir fest, ermüdet mich. Und ich mache wieder die Dinge, die ich nicht tun will. Das ist in deinem Leben drin, so ein innerer Sauhund. Und dann gibt's aber Jesaja 44, 33 heißt es, die auf den Herrn harren werden auffliegen wie Adler. Das ist der neue Bobby, das ist eine neue Dimension, das ist Fliegen. Ich hätte mit Gott eine neue Dimension. Das Problem ist, der alte und der neue Mensch sind im Leben miteinander verknüpft, bis ich sterbe. Und das ist so anstrengend. Du fragst dich vielleicht, warum hebt mein Leben nicht ab? Warum hebt mein Glaubensleben manchmal nicht ab? Jetzt habe ich sowas Tolles gehört. Ich versuch's am Montag und schon wieder liege ich am Boden. Genau wegen dem. Du fliegst mit deinem Adler, aber der Sauhund hängt da unten dran. Wie ein Anker zieht er dich runter. Dieser Sauhund. Und das Problem von uns Christen ist, dass wir dann beginnen, weil wir uns schämen für diesen Sauhund, beginnen wir diesen Sauhund, wir versuchen mit ihm zu kämpfen und machen. Und manche Sauhunde sind tot zu kriegen. Das ist super mit Christus. Da können wir überwinden. Andere werden wir ein Leben lang nicht überwinden können. Die stärken wir nur, weil wir sie bestärken, weil wir alle Aufmerksamkeit geben. Das ist wie bei Kindern mit schlechtem Verhalten, oder? Pädagogen wissen das. Sie verhalten sich schlecht und wir geben ihnen Aufmerksamkeit, wir schimpfen oder was auch immer. Und das bestärkt sie in ihrem schlechten Verhalten. Der Sauhund, der wird immer schwerer und stärker und du wirst nie zum Fliegen kommen. Der Schlüssel ist, dass du beginnst auf das zu schauen, was Gott in deinem Leben angelegt hat. Das Neue, dieser Adler. Was ist der Adler in dir? Was ist so gut, dass du selber manchmal staunst und denkst, boah, Gott hat mit mir noch ziemlich Glück gehabt. Hä? Der hat Glück, hat er mich gekriegt. Was ist so gut, wo du staunst über Fähigkeiten in deinem Leben, über Eigenschaften in deinem Leben, die du einfach nur Gott zuschreiben kannst? Ich glaube, der Schlüssel im Leben ist es, wenn wir aufhören, diesen Schweinehund zu füttern und beginnen, den Adler zu füttern. Denn wenn der genug stark ist, wird er den Schweinehund einfach mal wegheben. Ja? Lass den Schweinehund in dir verhungern. Lass den aushungern und stärke das, was Gott in dich hineingelegt hat. Sonst wirst du nie zum Fliegen kommen. Du wirst dein Leben lang sagen, ich bin zu schlecht, um das zu tun. Ich bin zu schlecht, um überhaupt in die Kirche zu gehen. Ich bin zu schlecht, um überhaupt zu heiraten. Ich bin so eine schlechte Mama, ich darf keine Kinder haben. Hör auf mit diesen Sachen. Das ist die Stimme des Teufels. Das ist nicht Gottes Stimme. Der Teufel flüstert dir solche Sachen ein. Gottes Stimme ist nie anklagend, die ist immer freisetzend. Denn das Kreuz ist nicht der Ort der Verdammnis, sondern der Vergebung. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel, wenn wir lernen, auf diesen Adler zu sehen und aus diesem Adler heraus zu leben. Ich gebe dir eine Hausaufgabe. Geh nach Hause, kauf zuerst mein Buch, geh nach Hause, mach dir eine Liste mit Adler und Sauhund und schreib drauf, was für Sauhunde du in deinem Leben erkennst und was für Adler. Und dann sprich mal mit Gott darüber. Und dann versuch mal deinen Fokus ein paar Wochen bewusst auf diesen Adler zu setzen und das zu leben und zu stärken und dich nicht bremsen zu lassen durch deine Schweinehunde. Es wäre so entspannend, würde man diese Sauhunde übrigens sehen, oder? Da sitzt der da hinten mit seinem Pornosauhund, ja, der sitzt halt einfach da, man sieht ihn. Der hat seine Süchte da neben sich, die hat so 3-4 Kläffer, ja, so ein egoistisches Zickensauhündchen, ja, sind da. Und ich habe nicht auf dich gezeigt, das ist rein, gell, ja. Einfach jetzt nicht so persönlich nehmen, ich versuche jetzt wirklich so allgemein einfach, ja. Also, und der da hinten, oder jeder ist mit seinen Sauhunden da und man sieht, oh ja, der hat sie mitgenommen. Es wäre viel entspannender, weil wir sie nicht verstecken müssen, weil wir sie nicht verstecken könnten. Und wir würden nicht auf ein paar Sauhunde zeigen und in der Kirche sagen, ja, das ist jetzt das Schlimmste von allen. Nee, überall kläfft's. Und der eine pinkelt dem anderen Manns Bein, der beißt ein bisschen, die kläffen. Das ist so eine Egozicke mit ihren. Jeder hat seine Sauhunde. Wir sehen sie nicht. Deshalb haben wir manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige. Geh nach Hause, mach dir diese Liste und rede mit Gott über deine Schweinehunde und über deine Adler und versuch mit ihm zusammen den Fokus zu bekommen, was ist der Adler in mir. Und wenn du heute da bist und sagst, ich hab noch nie so etwas, eine Wiedergeburt erlebt, dann kannst du einfach beten und sagen, Christus kommt in mein Leben. Der Galater 2,20 sagt Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Neue. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis des Glaubens, dass da was Neues in mir lebt als Bobby. Ich bin unfertig, habe es nicht verdient, aber dieser Gott der Schöpfung hat sich entschieden, in mir zu leben durch Christus, weil er Freude hat, dir so nahe zu sein wie nur möglich. Mir nur so nahe zu sein wie nur möglich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Unfertige liebst, über alles. Ich danke dir, dass du so weit gehst, dass du trotz deiner Heiligkeit sogar in uns Unfertigen Wohnung nimmst und lebst. Und ich bitte dich, dass du jetzt beginnst, mit deinem Heiligen Geist ganz sanft durch diese Reihen zu gehen und in unsere Herzen hineinzusprechen. Das, was du noch nicht gesprochen hast, sprichst du das jetzt. Rüttle an unseren Herzenstüren, pflanze du ein neues rein. Hilf uns bei Schweinehunden, die stören, die du eigentlich sagst, die können wir wegkriegen. Aber hilf uns auch, den Adler zu sehen, das Neue zu sehen, das, was du in uns hineingelegt hast und das Marburg verändern kann, wenn wir beginnen zu fliegen. Komm du mit deinem Geist und bewege du unsere Herzen. Amen.